Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Unter großem Jubel wurde Papst Franziskus am Ostersonntag auf dem Petersplatz empfangen. Die Freude unter den zehntausenden Gläubigen war riesig, denn es war nicht klar, ob Papst Franziskus gesundheitlich überhaupt stark genug ist, um auf der Loggia des Petersdoms zu erscheinen. Und dann sichtlich angeschlagen, müde, winkte er aus dem Rollstuhl den Gläubigen zu. Mit schwacher Stimme beginnt er zu sprechen.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Und seine Osterbotschaft hat er auch nicht selbst verlesen, er hat sie verlesen lassen.
Maestro, della cerimonia, di leggere il messaggio.
Doch den traditionellen Segen Urbi et Orbi spricht er wieder selbst, wenn auch in verkürzter Version.
Pater, es Filius, es Spiritus Sancti. Amen.
Thomas, ein bewegender Moment.
Ja, ich finde, das war ein bewegender Moment. Es war, wie du gesagt hast, nicht klar, ob er das wird machen können. Und ich hatte den Eindruck eines Mannes, der seine letzte Kraft zusammennimmt, um das zu tun, was er von sich erwartet, von dem er weiß, dass die Gläubigen es von ihm erwarten.
Und er hat damit auch den Gläubigen ein letztes Geschenk gemacht, kann man jetzt sagen.
Also man hat diese Freude der Gläubigen wirklich gespürt. Vielleicht hat der eine oder andere sogar daran gedacht, dass er ihn das letzte Mal sieht, aber zu erwarten war es trotzdem nicht, dass er dann nur einen Tag später gestorben ist.
Mit 88 Jahren ist Papst Franziskus am Ostermontag gestorben. Angetreten ist er als Reformpapst, als Hoffnungsträger. Was ist sein Vermächtnis? Das besprechen wir mit Feuilleton-Redaktor Thomas Ribi. Ich bin Nadine Landert. Thomas, dieser letzte Auftritt vor seinem Tod, ausgerechnet Ostersonntag, der Segen Urbi et Orbi, das hat etwas Trauriges und zugleich etwas Schönes, aber sicher etwas sehr Symbolisches.
Etwas sehr Symbolisches, und ich glaube, es war wie auch ein bezeichnender Abschluss seines Pontifikats, dass er als Dienst an den Menschen, an den Gläubigen und an der Kirche verstanden hat und dass er eben auch noch in den Augenblicken der Krankheit nicht davon ablassen wollte. Er war seit Wochen, seit Monaten krank, schwer krank.
Weiß man, woran er gestorben ist?
Woran er jetzt gestorben ist, weiß ich nicht. Er hatte mit Atemwegsinfektionen zu kämpfen. Er hatte doppelseitige Lungenentzündungen in den letzten Monaten, war mehrmals im Spital, deswegen wurde dann wieder entlassen. Aber so richtig zu Kräften ist er nicht mehr gekommen.
Hm. Wenn wir zurückgehen an die Anfangszeit, 2013 ist Papst Franziskus angetreten als erster Papst aus Lateinamerika, aus dem globalen Süden. Was war damals seine Botschaft?
Ich glaube, dass die ersten Worte, die er von der Loggia des Petersplatzes her gesprochen hat, sehr bezeichnend waren für ihn. Er ist an diesem Abend auf die Terrasse getreten und hat als erstes ganz einfach gesagt:
Fratelli e sorelle, buonasera.
Buonasera. Guten Abend. Und dann hat er etwas gesagt, was auch sehr bezeichnend ist. Er hat nämlich gesagt, das Konklave habe die Aufgabe gehabt, einen Bischof von Rom zu wählen. Und es sei interessant, dass es dafür fast bis ans Ende der Welt habe gehen müssen, um einen zu finden.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui.
Er hat sich also als Bischof von Rom bezeichnet.
Nicht als Papst.
Nicht als Papst, wie man erwarten würde. Und das war, glaube ich, sehr bezeichnend. Er hat die Kirche nicht in erster Linie vom Überbau her verstanden, sondern immer als etwas, was lokal wirken und handeln muss.
Und es klingt bescheiden.
Es klingt auch bescheiden. Er war ein sehr bescheidener Mensch. In Argentinien, wo er lange Zeit Bischof war, war er auch sehr beliebt, genau deswegen, weil er da auch den Dienst an den Armen in das Zentrum seiner Arbeit gestellt hat. Und er hatte auch wenig Sinn für die formalen und zum Teil ein bisschen barocken Formen der katholischen Kirche. Es wird überliefert, dass er vor seinem ersten Auftritt diese Stola, diese rote Stola nicht habe tragen wollen und die roten Schuhe nicht habe tragen wollen und dem Zeremonienmeister gesagt habe, der Karneval ist vorbei jetzt. Ob er das je gesagt hat, weiß ich nicht. Und wem er das gesagt hat, wurde kolportiert. Es würde mindestens passen.
Also passen dazu, dass er auf diesen Schmuck und auf diesen Prunk auch verzichten will.
Ja, es ging ihm tatsächlich um die Aufgabe. Das hat er auch mit der Wahl seines Namens ja betont, Franziskus. Also der Heilige, der sich sein Leben lang um die Armen gekümmert hat und selbst in bedingungsloser Armut gelebt hat. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Und er hat auch unmittelbar nach seiner Amtseinsetzung ein wichtiges Zeichen gesetzt, indem er nicht im apostolischen Palast die Wohnung bezogen hat, die der Papst normalerweise bewohnt, sondern im Gästehaus Santa Marta, ein trotz allem Luxus sehr einfaches und im Grunde nicht sehr einladendes Zimmer.
Hat er dann aber auch wirklich etwas erreicht für die Armen, kann man das sagen?
Nun, was heißt das, etwas erreicht für die Armen? Ich glaube nicht, dass er konkret die Situation irgendwo geändert hat. Es sind kleine Dinge, die er gemacht hat. Beim Vatikan hat er tatsächlich Duschen und Duschmöglichkeiten und eine medizinische Hilfe für Obdachlose vergrößert oder wieder eingeführt, solche Dinge. Aber ich glaube allein, dass er als Papst dieses Thema aufs Tapet gebracht hat und eben insistiert hat darauf, und die Kirche immer wieder als Ganzes darauf verpflichtet hat, dass das ihre wichtigste Aufgabe ist. Allein damit hat er ein Zeichen gesetzt und vielleicht eben auch mehr als nur ein Zeichen gesetzt.
Und nicht nur gepredigt, sondern eben auch versucht, es vorzuleben, indem er womöglich auf diesen Luxus verzichtet hat.
Auf den Luxus verzichtet hat. Und er hat ja auch sehr bald Besuche gemacht in Flüchtlingscamps. Er hat Boat People besucht, die also aus Afrika nach Italien geflüchtet waren.
Im Namen des Vaters, des Figlio und des Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Hat sich für die Situation dieser Menschen eingesetzt, hat auch politisch die politisch Verantwortlichen dazu aufgerufen, ihre Verantwortung da wahrzunehmen. Also, das war sicher ein wichtiger Punkt, wo er einfach klar gemacht hat, wo die Kirche seines Erachtens stehen muss. Das hat er versucht, auch soweit es ihm möglich war, bei den politisch Verantwortlichen zu fordern.
Das hat er ja bis zuletzt getan, auch mit dem Empfang des US-Vizepräsidenten Vance.
Genau. Noch am Ostersonntag, genau, ja. Offenbar, während die Messe gefeiert wurde, hat er ihn empfangen. Nachdem er ihn auch kritisiert hat oder nachdem er die Migrationspolitik der USA kritisiert hat, dass da Berge versetzt wurden, wird niemand glauben. Aber immerhin, es wurde ein Zeichen gesetzt. Das ging auch nur ganz kurz. Aber immerhin, es war ein Zeichen. Wir reden miteinander und er wird nicht, denke ich, er wird nicht versäumt haben, sein Anliegen noch einmal anzubringen dabei.
Wir sind gleich zurück.
Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ein ETF-Portfolio für Ihr Kind? Mit Truewealth investieren Sie ohne versteckte Gebühren. Einfach, transparent und kosteneffizient. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Als Papst Franziskus angetreten ist, hatten damals ja auch viele Hoffnung, dass er mit einer anderen Sicht eben auch frischen Wind in den Vatikan selbst bringt, mit einer Perspektive aus Lateinamerika, Regeln ändern kann vielleicht. Was hat er da genau vor?
Ich glaube, er hat vorgehabt, die Kirche wieder auf ihre grundsätzlichen Aufgaben zu verpflichten und sie unermüdlich daran zu erinnern, was ihre Aufgaben ist, eben den Dienst am Menschen, den Dienst an den Armen, und dass es nicht eine Kirche sein darf, die sich selbst genügen und sich selbst feiern muss. Er hat eine Kurienreform anbetrieben beraumt.
Genau, Kurie vielleicht noch als
also die Erklärung. Organisation gewissermaßen, die
das Verwaltungsorgan.
Das Verwaltungs, der Verwaltung des, des Vatikans hat er geändert, hat gewisse Verschlankungen durchgeführt, hat gewisse Doppelungen ausgemerzt und hat da immerhin doch auch an einer ganz zentralen Stelle die erste Frau eingesetzt als Vorsteherin.
Starkes Zeichen.
Es ist ein starkes Zeichen, ja. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass er in gewissen Punkten, also gerade was die Frauenordination betrifft, war er unbeugsam. Da hätte es nichts gegeben.
Also Frauen dürfen keine Priesterinnen
Frauen dürfen
werden.
Frauen dürfen nicht Priesterinnen werden. Daran hat er festgehalten. Hat aber andererseits auch im Rahmen der Weltsynode, die er einberufen hat, also einer riesigen Versammlung aller Bischöfe der Welt, versucht darauf hinzuwirken, die Orte, an denen Frauen in der Kirche wirken sollen, auszuweiten.
Also doch etwas angestoßen diesbezüglich?
Er hat sicher etwas angestoßen, ja, das glaube ich schon. Gewisse Dinge sind dann auch auf halber Strecke stehen geblieben. Man kann in Papst Franziskus auch ein bisschen den Papst des sowohl als auch sehen. Er hat oft große Erwartungen geweckt, Erklärungen abgegeben und dann wurde das Ganze wieder ein bisschen revidiert. Er hat es doch nicht so gemeint. Beispielsweise, was die Haltung der katholischen Kirche zur Homosexualität betrifft, hat er schon früh in einem informellen Gespräch gesagt, wer bin ich, Homosexualität und Homosexuelle zu verurteilen.
Questo non è giusto. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio.
Es sind Kinder Gottes, was im Grunde ja eine Selbstverständlichkeit ist, ja. Aber nicht ganz selbstverständlich, wenn der Papst es sagt. Nur sind dann die Konsequenzen daraus, die ließen auf sich warten. Es ist dann nichts geschehen. Er hat dann vor einigen, ich glaube 2-3 Jahren, hat er zugelassen, dass Segnungen möglich sind von homosexuellen Paaren, allerdings zu einem Zeitpunkt, als in gewissen Ländern, beispielsweise Deutschland, die Entwicklung selbstständig schon viel weiter vorangeschritten ist. Und er hat dann da auch nochmals klar gemacht, wie eng er im Grunde immer noch im Korsett der katholischen Kirche denkt. Und wie wenig Spielraum er da sieht, wenn er gesagt hat, dass der Segen eben eine Gnade ist, die man keinem Menschen verwehren darf, besonders denen nicht, die sich auf dem falschen Weg befinden, ja. Dann ist ja das im Grunde eine, es hebelt sich wie selbst aus. Es ist, also da konnte er sich nicht lösen ganz.
Auch wie zum Beispiel von Zölibat, das ja immer noch besteht.
Genau, auch beim Zölibat war er unbeugsam, das war für ihn kein Thema. Abtreibung genauso wenig, da war von ihm kein Entgegenkommen zu erwarten, hat es als Mord bezeichnet.
Un aborto è più di un problema. Un aborto è un omicidio. Senza mezze parole. Chi fa un aborto uccide.
Also, er war ein Konservativer, der zwar immer wieder Gesprächsbereitschaft signalisiert hat, aber damit zum Teil auch ein wenig diffuse Signale ausgesendet hat. Weil am Ende hat sich dann am Schluss nicht so viel geändert.
Über etwas müssen wir auch noch sprechen, Thomas, nämlich über den dunklen Schatten während seiner Amtszeit. Vorwürfe von sexuellem Missbrauch durch Priester. Wie ist Papst Franziskus damit umgegangen?
Also es waren ja nicht einfach nur Vorwürfe, es waren dokumentierte Fälle, und zwar Hunderte und Tausende von dokumentierten Fällen. Eine riesige Belastung für die Kirche, mit der sich bereits sein Vorgänger herumschlagen musste, Benedikt, der auch schon reagiert hat, aber vielleicht etwas zögerlich. Ich glaube, Franziskus hat klar reagiert als sein Vorgänger. Er hat es klar verurteilt. Er hat einiges bestimmt, um die Vertuschung solcher Fälle zu erschweren, hat eine Meldepflicht eingeführt, hat das ganz klar auch den Kampf gegen den sexuellen Missbrauch als eine der vordringlichen Aufgaben der Kirche, kircheninternen Aufgaben definiert. Er hat viel deutlicher in Worten als seine Vorgänger das eben verurteilt, hat gesagt, das muss von der Erde verschwinden, wir müssen alle dafür kämpfen.
Nel campo sessuale come in altri campi.
da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra.
Und er hat vor allem auch den Fokus klar auf die Opfer dieser Missbrauchsfälle gelegt, weil für die vorherigen Päpste war sexueller Missbrauch in erster Linie eine Sünde an Gott und weniger ein Verbrechen, das man einem Menschen antut. Und das hat er, scheint mir, gekehrt und ganz klar darauf aufmerksam gemacht, dass da die Kirche Verantwortung hat, mit aller Bestimmtheit dagegen vorzugehen.
Bestimmt ein wichtiges Signal und trotzdem nicht etwas, was die Situation automatisch verbessern würde.
Automatisch verbessern nicht, aber ich glaube, eine Klimaveränderung kann da schon sehr viel bewirken, wenn von höchster Stelle klar gemacht wird, das sind Verbrechen, die man Menschen antut. Und das sind nicht einfach nur Sünden wider den Heiligen Geist. Dann kann das eben schon eine Änderung bewirken, glaube ich.
Thomas Papst Franziskus wird wohl in die Geschichte eingehen als Papst für die Armen, als Papst, der sich menschennah gezeigt hat. Wie würdest du das sagen? Was wird sein Vermächtnis sein?
Ja, ich glaube, dass sein Vermächtnis ganz wesentlich in seiner Person liegt, in der Art, wie er sich gezeigt hat, in der Art, wie er in seiner Spontanität, in der Unbefangenheit, mit der er auf Menschen zugegangen ist, wie er Probleme benannt hat, auch wenn er sie vielleicht dann am Ende eben nicht gelöst hat oder nicht lösen konnte, in der Bescheidenheit, mit der er aufgetreten ist. Und diese Bescheidenheit, diese Spontanität, diese Hinwendung zu den Menschen, das war eben auch etwas, was er von der Kirche gefordert hat. Und ich glaube, auf dieser Ebene wird er als Figur, die stellvertretend für die Kirche steht, ein wesentliches Zeichen gesetzt haben. Er war kein weltentrückter Intellektueller, vielleicht auch kein großer Theologe, wer weiß, im Vergleich zu Benedikt, aber war ein Papst, der wusste, was er wollte und der klare Vorstellungen davon hatte, was Kirche für ihn sein sollte.
Aber auch kein großer Reformer.
Vielleicht kein großer Reformer, aber einer, der den Boden bereitet hat, auf dem Reformen gedeihen könnten. Vielleicht bei einem nächsten Papst. Er hat sehr viele Fragen aufgeworfen. Eben Fragen nach der Mitwirkung der Frauen in der Kirche, nach der Gleichwertigkeit der verschiedenen Ortskirchen auf der ganzen Welt. Er hat ein bisschen Gewicht von Rom weggenommen und das Gewicht den Ortskirchen wieder gegeben. Das wären Ansätze, die man weiterverfolgen könnte. Und da wird es jetzt darauf ankommen, was ein nächster Papst daraus macht.
Vielen Dank, Thomas.
Danke dir, Nadine.
Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.